Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst startet der neue dreiteilige Live-Online-Kurs Praxissteuern mit System. Dieser Qualitätsmanagement-Kurs ist für PraxisinhaberInnen und PraxismanagerInnen, die ihre Praxis sicher, effizient und zukunftsfähig aufstellen wollen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Ralf Jochs, Professor Tanja Kronis, Professor Georg Markmann und Professor Jürgen Inder Schmitten zum Thema Advanced Care Planning. Wirksame Vorausplanung kritischer Behandlungsentscheidungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wieder mit einem Podcast-Beitrag. Heute mit dem Thema Advanced Care Planning. Und wir wollen uns einmal anschauen, ja, was ist dieses Konstrukt eigentlich, worum geht es, und natürlich auch die klinischen Implikationen mitnehmen. Und wir haben hier diesmal eine sehr große Runde in unserem Podcast, insgesamt 5 Personen, davon 4 Fachkollegen. Und wir wollen natürlich einmal die Vorstellungsrunde für dich mitnehmen, damit du weißt, mit wem du eigentlich oder wem du zuhörst. Und beginnen wollen wir mit Herrn Markmann. Herr Markmann, bitte erklären Sie uns doch einmal, wer Sie so sind und was Sie mit dem Thema Advanced Care Planning so verbindet.
Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Mein Name ist Georg Markmann. Ich habe Medizin und Philosophie und Public Health studiert und arbeite als Hochschullehrer für Medizinethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Eine meiner Hauptarbeitsschwerpunkte ist die Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen. Seit 2008 bin ich beteiligt an der Entwicklung von Konzepten für das sogenannte Advanced Care Planning.
Sehr schön, vielen Dank, Herr Markmann. Dann würden wir weitermachen mit Frau Kronz.
Ja, gern. Hallo von meiner Seite auch. Freue mich, hier dabei zu sein. Ich bin Medizinethikerin auch, klinische Ethikerin am Unispital in Zürich, von Haus aus Ärztin und Soziologin. Und Advanced Care Planning ist wirklich eins meiner Herzensthemen, wo ich ein kleines bisschen später dazu gestoßen bin. Ich bin seit einigen Jahren auch Präsidentin der Internationalen Fachgesellschaft für Advanced Care Planning und sehr unterwegs, aber auch vor allem in Bereichen Deutschland und der Schweiz.
Sehr schön, Dankeschön. Ja, dann würden wir weitermachen mit Herrn Jochs, bitte.
Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Ralf Jochs. Ich bin ebenfalls Arzt und Medizinethiker. Ich habe Medizin, Philosophie, Medizinethik studiert zunächst lange in München gearbeitet im Bereich Palliativmedizin und Neurologie und dort schon Kontakt mit Patientenverfügungen gehabt und bin seit einigen Jahren in der Schweiz, in Lausanne tätig und im Schweizer Kontext viel Forschung gemacht zu Advanced Care Planning und gemeinsam mit Frau Kronis auch die nationalen Advanced Care Planning Aktivitäten vorangebracht.
Sehr schön, dann haben wir also auch die internationale Perspektive mit drin. Ja, Herr Indersmitten, bitte dann auch einmal Sie. Wer sind Sie sozusagen und was verbinden Sie mit dem Thema Advanced Care Planning?
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen Inderschmitten. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeut und Palliativmediziner, niedergelassen als Hausarzt und parallel leite ich das Institut für Allgemeinmedizin der Uniklinik Essen. Mich beschäftigt schon lange die Frage, wie wir Patienten so behandeln können, wie sie das wollen, auch dann, wenn sie nicht selbst entscheiden können. Und das hat mich auf die Spur von Advanced Care Planning gebracht, ja in den Jahren 2007, 2008. Und seither arbeite ich mit den anderen Kollegen in vielfältigen Projekten zusammen, um Advanced Care Planning bekannter und nach vorne zu bringen und bin aktuell auch Vorsitzender der Deutschen Fachgesellschaft für Advanced Care Planning.
Ja, herzlichen Dank. Es gibt auch tatsächlich Literatur zu dem Thema. Es gibt einerseits das Lehrbuch Geriatrie vom Kohlhammer Verlag und auch ein großes, dickes Buch, möchte ich sagen, auch vom Kohlhammer Verlag zum Thema Advanced Care Planning. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Wenn ihr also Interesse daran habt, euch näher mit dem Thema zu beschäftigen und alle Details nochmal nachzuvollziehen, die wir heute und auch die Details, die wir nicht heute besprechen können, dann schaut doch gerne rein und könnt dann auch in den Literaturhinweisen sehen, wo die Bücher zu finden sind. Wir wollen zunächst beginnen mit der, ja, vielleicht mit dem bekanntesten Bereich von Advanced Care Planning. Und wir werden natürlich erstmal schauen, gehört das eigentlich dazu, nämlich den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Organspendeausweis. Ist Advanced Care Planning denn etwas, wo man sagt, das sind die Grundelemente und es geht noch darüber hinaus, oder würde man das davon differenzieren wollen?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Also tatsächlich ist es ja so, man kennt diese Dokumente, sage ich jetzt mal, ne? Das ist tatsächlich recht weit bekannt. Nicht alle kennen das. Wir wissen auch aus Umfragen, dass nicht alle wissen, dass es eine Patientenverfügung gibt und was es ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass Advanced Care Planning eigentlich den Kern dessen, was diese Dokumente aussagen, nachhaltig im Gesundheitswesen verankert mit einer hohen Qualität. Das heißt, wir wollen erreichen, Herr Inderschmidt hat es sehr schön formuliert, dass wir Menschen darin unterstützen, also die Profis und das gesamte System Menschen darin unterstützen, so vorauszuplanen, dass diese Wünsche und Ziele bezüglich Behandlung, auch bezüglich Organspende, bezüglich all diesen Fragen wirklich auch bekannt sind, valide sind, also das heißt, den Menschen wirklich entsprechen und dementsprechend auch in den Versorgungsstrukturen umgesetzt werden können.
Gibt es denn da Probleme, also diese Dokumente zur Gültigkeit zu bringen, oder was sind so die Hauptstolperfallen? Weil Frau Kunz, Sie sagten ja, wir wollen sozusagen eine hochwertige Umsetzung unter anderem in diesem Thema erreichen. Also würden wir davon ausgehen, es gibt vielleicht auch Probleme. Wissen wir da davon?
Es gibt einen ganz berühmten Artikel, ich mache vielleicht noch mal kurz weiter. Das wird zwar manchmal nicht gern gesehen, aber wir zitieren ihn trotzdem manchmal gerne, zum Scheitern der Patientenverfügung. Das ist ein Problem, das wir haben, wenn man Menschen damit alleine lässt, vorauszuplanen. Das ist so ein bisschen so, vergleich das manchmal wie mit, wenn man in der Herzchirurgie ist und es gibt komplexe chirurgische Eingriffe, es gibt verschiedene Methoden und man würde Menschen sagen, hier, bitteschön, da sind so verschiedene Sachen, die man da so sagen kann, kreuz doch einfach mal an und wir machen einen Plan. Also das ist etwas, was hochfürsorgedefizitär ist. Es ist ein so wichtiger, tiefgründiger Prozess zu sagen, wie will ich denn behandelt werden? Was sind meine Ziele und Grenzen? Dass das wirklich wie ein Alleinlassen ist, wenn man Menschen einfach davor stellt und sagt, mach doch einfach mal. Und das ist eigentlich eine tiefe Erkenntnis, die wir haben, dass Patientenverfügungen sind ein ganz wichtiges Rechtsinstrument. Aber so Menschen damit allein zu lassen, das kann nicht funktionieren. Und das wissen wir aus ganz vielen Studien, dass das nicht ausreicht, um genau das Ziel zu erreichen.
Herr Indersmitten, bitte.
Ja, ich mache als Hausarzt oft die Erfahrung, dass Menschen Patientenverfügungen unterschrieben haben. Häufig geht es um ältere Menschen oder chronisch kranke Menschen. Und dass die ganze Familie jetzt davon überzeugt ist, dass auf diese Weise der Wille der Betroffenen gewahrt werden kann. Und es ist manchmal, also es war gerade gestern so, dass ich mit einer Familie gesprochen habe und die gesagt haben, ja genau, das haben wir doch alles geklärt, wir haben doch eine Patientenverfügung. Und es ist häufig ein recht mühsamer Überzeugungsprozess und das kann man ja auch verstehen. Wenn etwas so breit etabliert ist, dann denken die Leute natürlich auch, es funktioniert. Und es gibt aber viele Studien, die zeigen und belegen, dass Patientenverfügungen eben nicht so funktionieren, wie sie ihrer Überschrift nach funktionieren sollten und wie viele beteiligte Akteure denken, dass sie funktionieren. Man könnte das ein bisschen zuspitzen und sagen, das ist ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Also alle machen ein ernsthaftes Gesicht, machen tiefe Verbeugungen und sagen, wie gut, dass sie eine Patientenverfügung haben und wissen aber im Herzen ganz genau, ja, die Fachleute, die Pflegenden in einem Altenheim, die das Personal im Krankenhaus, in der Aufnahme, auf der Intensivstation wissen im Grunde genau, wenn es hart auf hart kommt, dann wird diese Patientenverfügung in den meisten Fällen nicht helfen. Und das ist der Grund, warum es was Neues braucht, wie Advanced Care Planning, dass einfach dieses Konzept, was seit 60 Jahren immer weitergetragen wird, dass das so nicht funktioniert, wie die meisten Menschen denken, dass es funktioniert.
Jetzt hatten wir, glaube ich, Herrn Jock zuerst, genau.
Ja, ich darf das vielleicht kurz ergänzen, auch aus der Perspektive eines Arztes. Ich habe auf Intensivstation gearbeitet, ich habe in der Notaufnahme gearbeitet und dort ist es dann doch oft so, dass ganz akut medizinische Entscheidungen zu treffen sind, oft auch zwischen Leben und Tod, teilweise für Menschen, die schon betagt sind, die chronisch krank sind, schwer krank sind. Und dann haben wir oft das Problem, dass wir uns fragen, gibt es eigentlich eine Patientenverfügung? Was ist der Wille des Patienten, der Patientin? Und oftmals wissen wir das gar nicht und die Angehörigen wissen auch nicht. Die sagen, ja, irgendwo hat er was in seinem Schrank oder in seinem Schreibtisch, aber wir finden es nicht. Manchmal kommt dann eine Patientenverfügung, da schickt uns dann das Pflegeheim eine Kopie. Wir wissen aber nicht wirklich, wie es zu verstehen ist. Ja, teilweise fehlt dann ein Teil, fehlt die Unterschrift oder es steht drin, ich will nicht an Schläuchen hängen, was soll das heißen? Und ich habe dann angefangen, natürlich versucht, die Qualität der Patientenverfügungen zu verbessern, zum Beispiel das bayerische Formular der Patientenverfügungen. Das ist inzwischen sehr ausgereift. Aber was Advanced Care Planning noch wirklich dazu bringt, ist dieser Gesprächsprozess, ja, dass es Menschen gibt, die beteiligt sind an der Erstellung eines solchen Formulars, die sprechen mit der Person, die die Person besser kennen, die ihre Wünsche, ihre Werte kennen und die dann in einer solchen Situation auch wirklich live dabei sein können und erklären können, was die Person wirklich gemeint hat, wie sie behandelt werden möchte. Und das ist ein großer Vorteil.
Herr Markmann.
Ja, ich kann vielleicht das noch ergänzen aus meiner Praxis als Ethikberater. Ich werde ja von den Teams zum Beispiel auf den Intensivstationen häufig hinzugezogen, wenn man nicht weiß, was die beste Entscheidung im Interesse des Patienten ist. Das kann zum Beispiel sein bei einem schweren Schlaganfall, wo es eben unterschiedliche mögliche Behandlungsergebnisse gibt und man weiß nicht, ob die betroffenen Patienten noch länger behandelt werden möchten. Und das sind Situationen, wo man eigentlich eine aussagekräftige Patientenverfügung bräuchte. Diese Situationen sind im Regelfall aber nicht abgedeckt. Oder auch bei einem hochbetagten Patienten mit verschiedenen Erkrankungen, wo die Prognose schlecht ist. Man weiß nicht, schafft er es noch von der Intensivstation wegzubekommen. Es ist möglich, aber nicht sicher. Auch das ist eine Situation, die relativ häufig ist, die aber von den klassischen Formularen nicht abgedeckt ist.
Wir bleiben vielleicht noch einen Moment bei der Akutsituation. Und wir haben jetzt den Begriff Standard der uneingeschränkten lebenserhaltenden Therapie. Und da wollen wir vielleicht noch mal dran ansetzen und dann noch mal fragen, wie genau geht Advanced Care Planning über diesen Standard hinaus? Und wir waren jetzt ja auch schon bei der Problembeschreibung. Brauchen wir dafür, ich habe gesehen, in dem Buch zum Beispiel gibt es auch ein Formular, wo man im Prinzip wie so ein Ampelsystem sah das fast aus, ankreuzen kann, was man möchte, was man nicht möchte. Also sehr eindeutig und, glaube ich, auch gut verständlich für den Patienten. Das ist ja auch immer eine Voraussetzung, dass nicht nur der Experte es versteht, sondern eben auch der Patient selber. Also gehen wir vielleicht nochmal zum Standard der uneingeschränkten lebenserhaltenden Therapie. Wie verhält sich Advanced Care Planning dazu? Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Wer möchte? Das ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Wir können, glaube ich, alle gut was dazu sagen. Ich kann ja gerne mal starten.
Wunderbar.
Tatsächlich ist es wichtig, ja, zu verstehen, und das wissen wir ja auch, deswegen gibt es ja auch die Diskussion nicht nur für Situationen des Notfalls, sondern wir wissen, es gibt eigentlich im Prinzip drei generelle Therapieziele, die wir verfolgen. Unabhängig jetzt von Krankheit, Situation, die maximale Lebensverlängerung mit dem, was geht, also dem Versuch der Lebensverlängerung, oder? Die Lebensverlängerung unter Ausschluss mit Begrenzung bestimmter aufgrund von Prognose oder Outcome, möglichem Outcome oder bestimmten Mitteln und die maximal supportive palliative Behandlung. Das sind ja eigentlich drei verschiedene Therapieziele. Und tatsächlich sind Menschen ja unterschiedlich, je nach Standardsituation, welches Therapieziel für sie oder ihn im Vordergrund steht. Und oft ist es so, dass wir Patientenverfügung quasi abgebildet wird mit den Kreuzchen. Ich will eigentlich beides. Also das gibt es klassischerweise nicht jetzt bei Hochbetagten, die, wenn sie gut aufgeklärt sind, das anders ankreuzen. Aber oft ist es angekreuzt, ich will reanimiert werden und ich will immer maximale Symptomkontrolle. Und eine Aufgabe ist es eben zu verstehen, dass das Abwägungen sind. Und dass es ganz wichtig ist zu überlegen, welches Therapieziel gilt denn wann und was ist den Menschen wirklich wichtig? Was ist man bereit in Kauf zu nehmen? Und das hängt eben von den Belastungen der Maßnahmen ab. Es hängt aber auch von den möglichen Prognosen der Outcomes ab. Und der Outcomes bezüglich einfach des Gesundheitszustands, aber auch bezüglich des Outcomes, werde ich jeweils wieder urteilsfähig. Und das ist einfach ein grundsätzlicher, unterschiedlicher Ansatz, den wir nicht nur für Vorausplanung, für Situationen sehen, wo man urteilsunfähig ist, sondern auch im Care-Planning, könnte man sagen, wenn ein Mensch mit Diabetes, dem einen ist es wichtiger, wirklich maximal mit einer intensiven Insulintherapie, auch mit dem hochbetagten Menschen zu gucken, dass man die Gefäßschäden möglichst minimiert. Für einen anderen ist es gar nicht so wichtig und der findet das als Lebenseinschränkung. Also auch da sind diese generellen Therapieziele relevant. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, sage ich mal, zu der Default-Strategie, Defensive Medicine erstmal alles zu machen. Das wird dem Menschen nicht gerecht und das ist das nicht, was viele Menschen sich nicht wünschen.
Noch eine Ergänzung aus der Runde? Ich gucke noch einmal.
Ja, ich kann vielleicht kurz ergänzen. Auch aus ethischer Sicht hat sich das ja dramatisch gewandelt. Vor, sagen wir mal, 50, 60 Jahren war das in der Tat noch so, dass die Lebenserhaltung, die Fürsorge sozusagen des Arztes für das Leben war das oberste Prinzip. Und inzwischen ist es wirklich so, dass die Achtung vor der Autonomie der Selbstbestimmung der Person auch als Patientin, als Patient ganz, ganz wesentlich ist und mindestens so wesentlich wie die Fürsorge des Arztes. Und insofern ist es eben nicht mehr so, dass immer eine Lebenserhaltung das Richtige ist, das ethisch Richtige ist. Und es ist sogar so, dass die medizinische Indikation nicht immer für die Lebenserhaltung spricht. Und aus diesen beiden Gründen muss einerseits die genaue klinische Situation beachtet werden, aber andererseits ist es wichtig, den Willen, die Wünsche der betreffenden Person zu kennen, möglichst gut zu kennen. Und wir wissen eben, dass in der traditionellen Art und Weise, wie versucht wurde, den mutmaßlichen Willen der Person zu ermitteln, also sprich, dass zum Beispiel der Ehepartner, die Ehepartnerin gefragt wird, ja, was glauben Sie, was er oder sie wollen würde, dass es sehr häufig eben daneben geht, auf Deutsch gesagt. Also wir wissen, dass etwa in einem Drittel aller Fälle sozusagen auch die engsten Angehörigen nicht den korrekten mutmaßlichen Willen der Person wiedergeben können, ja, weil es einfach nicht möglich ist. Und da hilft Advanced Care Planning sehr viel, den tatsächlichen Patientenwillen, die Autonomie, die Selbstbestimmung besser zu achten.
Das gilt vielleicht auch für die Ärzte, kann man ergänzen. Also es sind nicht nur die Angehörigen, die es nicht wissen, wenn man es nicht
genau,
sondern die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen wissen es natürlich auch nicht besser, oder? Wenn man nicht wirklich diese Gespräche geführt hat.
Herr Indersmitten.
Ja, ich würde auch noch ergänzen, das Besondere der Advanced Care Planning ist zum einen, dass eine qualifizierte Person ein Gespräch führt, so wie sonst bei einer Aufklärung auch, wie das ja eigentlich sonst bei allen medizinischen Eingriffen die Regel ist. Es wird also der Patient befähigt, die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ein Kernmerkmal von der Art von ACP. Es gibt ein weiteres Kernmerkmal und das ist unterschiedliche Szenarien zu, oder das ist verschiedene Szenarien zu unterscheiden und darüber auch aufzuklären und dann separate Entscheidungen auch zu treffen. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang wichtig, weil Sie diesen ampelfarbigen Notfallbogen ansprachen. Die bisherigen Patientenverfügungen beziehen sich auf ferne hypothetische Szenarien entweder einer dauerhaften Entscheidungsunfähigkeit, also sowas wie ein Wachkoma, oder einer großen Todesnähe, die kaum mehr aufzuhalten ist. Und das ist ja ein Szenario, was das Handeln im Hier und Jetzt eines Notfalls völlig außen vor lässt. Und ich finde, ein Durchbruch und wirklich ein wesentlicher Unterschied, den Advanced Care Planning macht, ist, unterschiedliche Gesprächsabschnitte zu haben. Und in dem einen Gesprächsabschnitt helfe ich dem Patienten, sich vorzustellen, wie wäre das, wenn du dauerhaft nicht mehr selbst entscheiden könntest und dafür Festlegungen zu treffen. Und dann separat zu denken, okay, jetzt nimm mal deinen jetzigen Gesundheitszustand. Was wäre denn, wenn du jetzt plötzlich erkrankst? Und das ist was, was viele junge Menschen sich gar nicht so vor Augen führen, weil der Default, Tanja Kronis hat es schon gesagt, der Standard für das Vorgehen, wenn ein junger Mensch krank wird, das ist natürlich die akutmedizinische Hilfe. So ist das ja auch entwickelt worden. Aber wir machen uns oft nicht klar, dass es chronisch Kranke oder höchstbetagte oder multimorbide Patienten gibt, für die Frage, wie sie gut sterben werden, genauso ein Gewicht hat oder vielleicht noch ein höheres Gewicht erhält, als die Frage, wie viele Tage sie noch weiterleben. Das ändert sich. Zum einen mit dem Alter, mit den Lebensjahrzehnten, möchte ich mal sagen, und zum anderen mit dem Maß der Einschränkung, was man hat. Und diese Patientengruppe, glaube ich, ist für ACP oder für diese Patientengruppe ist ACP ganz besonders wichtig. Und meine Erfahrung ist, gerade buchstäblich gestern habe ich mit einem 99-Jährigen gesprochen, der sehr fit ist und der ganz klar gesagt hat, ich möchte, dass man keinerlei Lebenserhaltung in Anschlag bringt, wenn ich plötzlich schwer erkranke. Der Mann ist aber gar nicht krank, der ist gesund, sodass sein Sohn der 70 Jahre alt vielleicht war, völlig überrascht war und erstmal unruhig wurde und ängstlich wurde und sagte, naja, aber Moment, wir reden jetzt ja nicht von der Situation, wo man dich wiederherstellen könnte. Und dann sagte er, doch, genau davon rede ich gerade. Ihr lasst mich hier einfach in Ruhe, weil ich habe den Kaffee auf. Ich brauche das hier gar nicht mehr. Der lebt im Heim, obwohl er da gar nicht hin wollte. Und das wurde erst im Laufe einer längeren Unterhaltung klar, weil er angefangen hat mit sozial erwünschten Sätzen wie, ist alles super hier und ihr seid ja alle lieb und meine Kinder sind so toll. Und als es dann um die Wurst ging und er plötzlich merkte, der Raum dafür ist jetzt da, er sich getraut hat, das zu sagen. Und dann fand was zwischen Sohn und Vater statt, was sonst nie stattgefunden hätte ohne diese qualifizierte Gesprächsbegleitung, die diesen Punkt, also diesen heiklen Punkt, den wir alle gerne nicht anrühren, ohne dem Raum zu geben. Und das machen sich auch viele nicht klar, dass dadurch jetzt grundlegend, dadurch, dass der Mensch sagt, ich möchte keine lebenserhaltende Behandlung, wenn ich schwer erkranke, das fordert das System heraus. Das ist in dem Altenheim, in dem ich gestern war, überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, sowohl der Sohn als auch die Pflegenden im Altenheim müssen jetzt innerlich sich vorbereiten und auch strukturell, wenn der plötzlich schwer krank wird, was sie dann zu tun haben. Diese Routinen haben wir überhaupt nicht, weil wir nur in diese akutmedizinischen Default-Routinen denken. Also da geht ACP tief in die Strukturen der Versorgung rein.
Vielleicht eine Frage, die an dieser Stelle irgendwie so interessehalber in mir so aufkam. Wir haben ja oder häufig auch so sehr vorstrukturierte Instrumente, da kann man was ankreuzen, kann man Namen ausfüllen und so weiter. Ist es manchmal auch sinnvoll, auch etwas Qualitatives zu hinterlassen in längeren Text, wovor man Angst hat, was man als Versorgungs- oder Situation nicht möchte? Ähnlich wie das vielleicht in einem Testament ja vorgesehen ist, was wir ja, korrigieren Sie mich, wenn das nicht mehr dem Stand entspricht, aber primär handschriftlich schreiben müssen, unterschreiben müssen. Ist sowas auch für Advanced Care Planning ratsam, dass Patienten sagen, okay, das sind insbesondere die Situationen, die ich wie ich mir mein Leben so nicht vorstelle. Und dass das so ein bisschen auch zusätzlich helfen kann, um Verständnis zu werben, weil wenn ich das richtig verstehe, geht es ja auch um Verständnis sowohl von den Familienangehörigen oder den Bezugspersonen und auch den Gesundheitspersonal, den Leistungserbringern, die sicher sein wollen, dass das, was jetzt passiert, im Sinne des Betroffenen ist.
Vielleicht kann ich ganz kurz antworten. Grundsätzlich ist es ein Prozess. Advanced Care Planning beginnt bei etwas sehr Qualitativem, also einem Gespräch tatsächlich zwischen zwei oder drei mehr Menschen. Das Gespräch kann schon sinnvollerweise strukturiert sein, aber es ist natürlich ein sehr persönliches Gespräch. Und am Ende des Prozesses steht im Idealfall aber schon eine konkrete Planung, auch mit Dokumenten, mit Formularen, die ausgefüllt sind, die dann eine Kommunikation darstellen für den Akutfall, für den Ernstfall, für den Notfall, sodass dann medizinisches Personal oder Rettungspersonal oder andere auch schnell entscheiden können, die dann in der Situation vielleicht nicht lange lesen können. Dennoch ist es dann wichtig, Erklärungen zu haben, qualitativer Art, wie Sie sagen, zum Beispiel was die Werte, die Haltungen, die Wünsche angeht, wo dann diese Entscheidungen auch begründet und erläutert werden. Also es ist eine Kombination, es ist ein Prozess und beides steckt letztlich drin in Advanced Care Planning.
Okay, dann schauen wir doch einmal auf die Vertreterdokumentation. Wie steht die denn im Zusammenhang mit der Patientenverfügung?
Ja.
Wer möchte?
Ja, wir haben ja heutzutage noch relativ häufig die Situation, dass betroffene Menschen eine fortgeschrittene Demenzerkrankung haben oder aus anderen Gründen nicht mehr selber für sich entscheiden können. Und die haben keine Vorausplanung gemacht zu der Zeit, als sie noch einwilligungsfähig waren. Und bei denen ist natürlich eine Vorausplanung trotzdem auch wichtig, insbesondere für Notfallsituationen, wenn der Vertreter nicht rechtzeitig da sein kann, um den Patientenwillen zu übermitteln. Und das war lange Zeit eine Leerstelle in der Vorausplanung, weil man einfach gesagt hat, naja, dann haben wir nichts über den Patientenwillen und wir machen im Advanced Care Planning dann die Vorausplanung mit dem rechtlichen Vertreter, also mit dem Bevollmächtigten oder mit dem Betreuer oder mit nahestehenden Angehörigen und überlegen für zukünftige Krisensituationen, insbesondere für Notfallsituationen, wie würde die betroffene Person in der Situation behandelt werden. werden wollen. Und die Dokumente, die dann dabei rauskommen, die sind etwas anders. Aber zum Beispiel der Notfallbogen, wo festgelegt ist, welche Notfalltherapie in einer lebensbedrohlichen Krise gewünscht ist, ist dann von der Struktur her genau gleich, weil es um die gleiche Entscheidung geht.
Und rechtlich ist es so, wenn ich das noch ergänzen darf, dass es natürlich keine Patientenverfügung im Sinne des deutschen Patientenverfügungsgesetzes, für die Schweiz könnt ihr vielleicht was sagen, dass aber der Vertreter ja autorisiert ist, für diejenige Person dann stellvertretend zu entscheiden. Und in diesem Rahmen ist auch eine Vorausfestlegung des Vertreters jetzt auch im Betreuungsrecht verankert, genauso gültig, wie wenn er das zeitaktuell sagen würde. Er kann ja nicht immer dabei sein, weil viele dieser Entscheidungen ja innerhalb von Sekunden, Minuten oder Stunden getroffen werden müssen. Und wenn er diesen Fall vorausplant durch eine solche Vertreterdokumentation, dann ist das eine Wahrnehmung seiner Aufgaben, seiner gesetzlich festgelegten Aufgaben als Vertreter.
Dasselbe kann man auch für die Schweiz und für Österreich sagen. Es ist auch da, die Patientenverfügung ist im Gesetz definiert und nur als ein Dokument, was der oder die einwilligungsfähige, entscheidungsfähige Patientin ausfüllt. Aber rechtlich gesehen hat diese Vertreterdokumentation genauso das gleiche Gewicht. Es geht darum, dass nach dem Willen der Person, der betroffenen Person entschieden wird. Das ist das juristisch Entscheidende.
Dann blicken wir doch noch mal einmal auf die Frage, gibt es Patientengruppen, wo ein besonders großer Handlungsbedarf besteht für das Thema Advanced Care Planning? Wir haben es im Vorfeld nicht so richtig besprochen, aber ich glaube, ich möchte es trotzdem noch mal fragen. Ich sehe ja so die große Gruppe der Menschen, die Angst davor haben, unter einer Demenz zu leiden. Weil da haben wir ja das Problem, dass wir auf der einen Seite möglicherweise die Einwilligungsfähigkeit irgendwann verlieren und auf der anderen Seite aber nicht das Akutereignis vielleicht eintritt, was ja irgendwie so dazu führen sollte, dass es relativ eindeutige Entscheidungen gibt, die dann zutreffen, sondern vielleicht eher ein Zustand einer langsamen, immer stärker werdenden Pflegebedürftigkeit. Gibt es da irgendwie etwas, wo wir besonders drauf eingehen im Bereich des Advanced Care Planning, oder wie geht man mit dieser Befürchtung in der Bevölkerungsgruppe um?
Ich will immer vorpreschen, die anderen dürfen gleich nachkommen, mit einer Sache, die noch zum Konzept allgemein gehört, weil das gerade so gut passt. Ich glaube, es ist ganz entscheidend für Advanced Care Planning zu verstehen, dass es nicht ein Patiententestament ist, ein Testament in Anführungszeichen, was man irgendwie, wenn man in die Rente kommt, einmal macht und dann abheftet und auf das dann 30 Jahre später zugegriffen werden kann. Sondern dieser Gesprächsprozess, von dem gerade schon die Rede war, der beginnt sozusagen typischerweise, wenn Menschen in die dritte Lebensphase eintreten, in die Seniorenphase, und wird dann sinnvollerweise alle paar Jahre oder auch anders bezogen aktualisiert, aufgefrischt, wieder aufgegriffen. Das wollte ich mal vorausschicken. Jetzt können die anderen gerne bezüglich der Demenz da ansetzen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, konzeptionell zu verstehen, dass man das nicht einmal für alle Zeiten festlegt, sondern dass man im Grunde mit seinen Leistungserbringern darüber im Gespräch ist, wie man später behandelt werden möchte.
Ich kann auch mal, es gibt ja manche Kolleginnen, also Ralf Jorgs, wir alle, die sich da auch spezialisiert haben auf diese Fragestellung. Aber ich möchte doch eins sagen, was mir immer auch Sorgen macht, und das spricht auch noch einen wichtigen Punkt an, dass viele, Sie haben das angesprochen, hochbetagte Menschen große Angst haben, in diesem Zustand zu sein. Und was wir immer oft sehen in unseren Advanced Care Planning Konsultationen, ist, dass sie deswegen dann Festlegungen treffen, die quasi sagen, ich will gar nichts. Und zwar das dann manchmal sogar tun für den jetzigen Zustand der jetzigen Gesundheit. Und es ist aus Advanced Care Planning Sicht relativ widersinnig tatsächlich, zu überlegen, man einem gesunden, hochbetagten Menschen, der völlig gesund ist, eine schwerste Demenzsituation in einem ohne Demenzdiagnose vorauszuplanen, weil Sie haben das ja schön geschildert, Herr Wibbler. Das ist ja ein Prozess tatsächlich. Und bis man dann da landet, passiert ja ganz viel. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch genau diese Fragen, diese Ängste auch sehr ernst zu nehmen. Auch zu fragen, wovor ist denn diese Angst da? Was ist es genau? Ist es eine Würdeverletzung, die man dann empfindet und so weiter? Aber dementsprechend dann auch zu erklären, aufzupassen, verständlich zu sein, das hat nichts mit der jetzigen Notfallsituation zu tun. Weil damit plant man nicht eine Demenz vor. Und wir haben ganz viele Patientenverfügungen, die nach einem qualifizierten Advanced Care Planning Gespräch komplett anders aussehen, als wenn die Leute da reingekommen sind, weil das wirklich oft Menschen sind, die totale Angst haben und quasi nur reinschreiben, ich will auf Schweizerdeutsch nüt. Also ich will gar nichts. Ja, also das ist eine von diesen klassischen Knackpunkten, sage ich jetzt mal, so als Einstieg aus der Erfahrung.
Und wenn wir ja nochmal zurückkommen auf diesen Prozess von Advanced Care Planning, bedeutet das ja auch, dass wenn sich Symptome zeigen sollten für eine demenzielle Veränderung, dass ich ja trotzdem dabei bleibe, ne, und dann immer wieder aktualisiere, wie sieht die Situation derzeit aus? Ist es wirklich so, dass der Mensch weiterhin sagt, ich möchte dies und das nicht, oder vielleicht die Situation sich sogar nicht so dramatisch darstellt, wie man sie vorher eingeschätzt hat, weil die meisten reden dann ja auch über eine Situation, die sie nur von außen beobachten und häufig die auch zum Beispiel bei so Schlüsselereignissen, wenn ich eine Person nicht mehr korrekt benennen kann, die mein eigenes Kind ist, dann sehr dramatisiert wird und das dann häufig verwechselt wird mit so einer Unwürdigkeit und der Abwesenheit von Lebensqualität, was ich zum Beispiel als Pflegefachkraft so pauschal nicht unterschreiben würde. Also ich würde schon sagen, dass es Menschen gegeben hat, und zwar auch nicht selten, die unter schweren demenziellen Erkrankungen gelitten haben, aber die, wo ich von außen gesagt hätte, denen geht es nicht schlecht. So hätte ich, wenn man mich gefragt hätte, gesagt, denen geht es nicht schlecht. Die haben eigentlich eine ganz gute Lebensenergie, positive Emotionen, können aber die rationalen Fähigkeiten natürlich nicht mehr so abrufen, wie das früher mal der Fall war. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch gesprochen, aber das vielleicht auch so zu diesem Thema dieser großen Angst, unter einer Demenz zu leiden. Aber Herr Jox, ich glaube, Sie wollten noch ergänzen.
Ja, man könnte jetzt sehr viel sagen zur Demenz. Vielleicht nur ganz kurz. Grundsätzlich natürlich eignet sich das Advanced Care Planning sehr gut für diese Situation einer beginnenden Demenz, weil es inzwischen sehr früh diagnostiziert wird, weil das eine häufig lange sich entwickelnde Erkrankung ist, wo im weiteren Verlauf ja viele Entscheidungen zu treffen sind. Nun haben Sie diese mögliche Konfliktsituation angesprochen, dass vielleicht jemand, der in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist, tatsächlich vielleicht in einer Situation sich befindet, die er so nicht vorhergesehen hat, also glücklicher wirkt, scheint, ist, als er das vorher dachte. Und das ist in der Tat auch in der ethischen Literatur viel diskutiert worden. Was hat dann den Vorrang, der frühere autonome Wille oder der jetzige, in Anführungszeichen, natürliche Wille der Person? Ohne dass es da eine einfache Auflösung gibt, gibt es zumindest die Möglichkeit zu sagen, man kann im Rahmen eines Advanced Care Planning Prozesses diesen möglichen Konfliktfall auch antizipieren, vorhersehen und dann sagen, was bin ich für ein Mensch? Was ist mir wichtig? Ist mir wirklich wichtiger, das augenblickliche Wohlbefinden in einer solchen Situation, gut gepflegt zu sein, etc.? Oder ist es mir wichtig, tatsächlich diese autonomen Werte, die mein Leben geprägt haben, auch in der letzten Phase sozusagen respektiert zu sehen? Und klassisches Beispiel wäre Walter Jens, da wurde auch viel darüber diskutiert, seine Familie, er selbst hatte so eine Patientenverfügung und in der fortgeschrittenen Demenz wurde es dann quasi nicht umgesetzt, weil er offenbar auch eine Persönlichkeitsveränderung hatte und zeitweise glücklich wirkte. Also das ist ein klassisches Beispiel für diesen möglichen Konflikt.
Darf ich mich da noch dranhängen?
Ja, natürlich.
Ich glaube, das Besondere von Advanced Care Planning ist, dass es den Schritt macht weg von der Oberfläche und hin zu mehr Tiefe und Verständnis. Und ich fand das total schön, wie Sie das gerade aus pflegerischer Sicht formuliert haben. Das ist genau der Grund, warum ich fest davon überzeugt bin, dass Patienten nicht selber eine Patientenverfügung machen können. So wenig wie ein Patient selber in eine Herz-OP einwilligen kann. Das ist einfach Unsinn, dass das jahrzehntelang so behandelt worden ist. Und wir müssen, glaube ich, davon wegkommen und müssen Patientenverfügungen wirklich zu einem Fachgespräch werden lassen, so wie andere Aufklärungen das auch sind. Und es ist ganz typisch, ich habe nun dieses Thema weiß nicht, wie viele Male schon mit Patienten besprochen. Und es ist ganz typisch, dass das eben damit anfängt, dass man sagt, ja, also wenn ich demenzkrank bin, dann ist ja klar, dann weg mit mir und Schluss. Und natürlich würden Patienten das auch, wie sollen sie das auch anders können, das genauso aufschreiben, wenn es solche Formulare gäbe, die das erlauben würden, das dann auch wirksam aufzuschreiben. Das wäre eine Katastrophe, weil sie ja gar nicht verstanden haben, wovon sie sprechen. Das können sie auch gar nicht verstehen, weil sie dazu nicht befähigt wurden. So, und jetzt würden Sie und ich in einem solchen Gespräch mit dem Patienten in den Dialog gehen und das Bild entstehen lassen von möglichen Demenzen und den ihn und seine Familie, die vielleicht oder Angehörigen, die vielleicht dabei sind, verstehen lassen, dass Demenz ganz unterschiedliche Gesichter hat und dass es demenzkranke Menschen gibt, die, und Sie haben es so schön gesagt, von außen angeguckt, denn wir wissen ja nicht, was derjenige fühlt, die von außen gesehen verzweifelt erscheinen und unglücklich. Und es gibt andere, die hochzufrieden sind oder von denen ihre Familien sagen, so zufrieden war der sein ganzes Leben lang nicht wie jetzt. Und das Spannende ist, dass dann die autonome Entscheidung beginnt, so wie Ralf Jörgs das gerade gesagt hat. Die Tatsache, dass Sie, dass, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass der Mensch anscheinend zufrieden und glücklich ist, heißt ja noch lange nicht, dass er weiterleben möchte. Und das ist aber auch ein häufiges Missverständnis. Dass, ja, Sie erinnern sich an meinen 99-Jährigen, den ich gerade erwähnt habe. Der ist im Grunde ja in gewisser Weise zufrieden mit den Dingen, wie sie gerade liegen. Hat keinen, der leidet nicht, aber er möchte nicht mehr weiterleben. Und genau diese Frage, also im Grunde ist ACP ein Prozess der Präzision. Wir ermöglichen dem Patienten oder der vorausplanenden Person, genau auf dieser Nadelspitze zu landen, sich zu überlegen, was wäre denn für mich der Fall, wenn meine Familie sagen würde, Mensch, der Mama, der geht's aber noch richtig gut. Die ist ja zufrieden und die ist ja glücklich. Und meine Erfahrung ist, dass hier so eine Art Lackmustest erfolgt und die Leute sich glasklar in zwei Kategorien teilen und ich kann nicht vorhersagen, wer sich wofür äußert. Und die einen sagen, ach, das ist ja gut, das war mir ja gar nicht klar. Ja, dann möchte ich natürlich, dass meine Kinder mich dann angucken und wir nennen das dann Freude am Leben haben, ne? Dass die dann beurteilen, ob ich Freude am Leben habe und danach dann meine Kinder entscheiden. Ja, das erleichtert mich ja geradezu, wenn ich diese Möglichkeit erhalte. Und die andere Gruppe sagt, nee, wissen Sie, Herr Dr. Innerschmitten, genau darum sitze ich ja hier, dass nicht meine Kinder später entscheiden, sondern dass ich das heute entscheide. Und es ist mir vollkommen egal, was Dritte später sagen, wie zufrieden und glücklich bin mit Erdbeerkuchen im ganzen Gesicht und irgendwie meine Kinder als Fremde ansprechen. Ich entscheide heute, dass ich genau das nicht will. Und wenn dann die Lungenentzündung kommt, dann möchte ich daran sterben dürfen. Aber das ist halt, sowas kriegen Sie nur hin, wenn Sie in so ein intensives Gespräch eintauchen, wo ein richtiges Verständnis entsteht. Das macht auch total Spaß, solche Gespräche zu führen. Aber es ist auch eine Hürde, die jemand überspringen muss, um ehrlich in diese Möglichkeit reinzugucken, dass einem selber das passieren könnte. Und es gibt vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was gerade gesagt wurde. Meine Erfahrung mit Menschen, die an Demenz beginnend erkranken, ist, dass die Theorie, dass es jetzt ja der Augenblick wäre zu planen, also mit meiner kleinen anekdotischen Erfahrung, dass das sich in der Praxis gar nicht so leicht verifizieren lässt, weil das so viel Angst auslöst, dass also die Gespräche, an die ich mich erinnere, da habe ich in den Augen des Demenzkranken gesehen, also beginnend Demenzkranken, der will mir irgendwas wegnehmen. Und da war dann nur maximale Lebenserhaltung und hier, ich unterschreibe hier gar nichts, keine Waschmaschine und weg war der. Da konnte ich mir noch so Mühe geben. Den habe ich nicht mehr, zu dem die Verbindung habe ich nicht gefunden. Also der Jörg sagte eben schon, da kann man viel zu sagen. Das ist ein heikles Thema, mit Menschen mit Beginn der Demenz dann ACP zu machen. Das klingt so leicht. Meine Erfahrung ist, das ist nicht trivial.
Vielleicht noch eine Herr Markmann, bevor Sie nochmal ergänzen, vielleicht nochmal eine Frage. Wir hatten vorhin gesagt, dass es ein Prozess ist, den man regelmäßig aktualisiert. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht genau, ob wir das gut beantworten können heute, aber sehen wir denn, wer erstmal mit ACP begonnen hat, dass der auch regelmäßig an diesem Prozess bleibt oder reagieren auch viele, einige oder ganz wenige so, dass sie sagen, jetzt ist das für mich erstmal bearbeitet, es war eine große Überwindung für mich und ich packe das jetzt erstmal dahin, wo ich meine, das ist richtig, wir haben darüber gesprochen und ich möchte jetzt nicht jedes Jahr oder in einem gewissentlichen Rhythmus darüber nochmal sprechen.
Ich glaube, hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es dieses Beratungsangebot für die Bevölkerung bisher gar nicht gibt. Das gibt das für Menschen, die in Altenheimen leben und auch nur und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Deutschland, bezahlt über die Krankenkassen. Die wenigsten wissen das und nur ein kleiner Teil der Heime realisiert diese Option. Und alle anderen und vor allem der gesamte ambulante Bereich hat das gar nicht, weil es diese Qualifizierung auch gar nicht gibt. Die meisten Ärztinnen und Ärzte haben das, den Begriff Advanced Group Planning noch nie gehört. Es ist ein Geheimwissen, obwohl es seit mittlerweile 20 Jahren eigentlich in Deutschland beforscht und besprochen wird. Das ist ganz merkwürdig, wie schwer sich das nun durchsetzt. Und darum kann ich jetzt für mich sagen, die Patienten, mit denen ich das mache, die spreche ich in meiner Praxis an und dann spreche ich die auch wieder an. Also da ist ja die Verbindung durch die hausärztliche Beziehung gegeben. Aber das gibt's gar nicht in großem Stil. Das wäre eigentlich meine Antwort auf die Frage.
Okay. Herr Markmann.
Ja, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Das ist ja immer ein Angebot und ein zentrales Element von Advanced Care Planning gegenüber der normalen Patientenverfügung ist ja, dass man nicht wartet, bis die Betroffenen kommen und sagen, ich möchte eine Patientenverfügung erstellen, sondern man bietet ihnen proaktiv ein Gespräch über zukünftige mögliche Behandlungen an. Und das würde man natürlich genauso machen, auch mit einem Aktualisierungsgespräch. Und das kann dann sinnvoll sein, wenn eine Erkrankung fortgeschritten ist, die stärker den Menschen einschränkt und wo sich dann auch entsprechend Präferenzen ändern. Und ein anderer Punkt, wo wir auch vorschlagen würden, das nochmal zu überdenken, wäre, wenn es besondere Ereignisse im Umfeld der betroffenen Person gab, also wenn die Ehepartnerin oder der Ehepartner verstorben ist, nahestehende Person, wenn ein Umzug ins Heim gewesen ist, wobei man da auch eine gewisse Zeit dann natürlich verstreichen lassen muss, bis sich die betroffene Person dann an die Situation adaptiert hat. Aber es gibt schon so ein paar, man könnte das Triggerpunkte nennen, wo es sinnvoll ist, nochmal ein Gespräch anzubieten. Und insofern ist es gar nicht so sehr, dass man das jetzt festlegen muss und sagen, wie beim Zahnarzt, wir machen jetzt im nächsten Jahr erneutes Gespräch, sondern schon auch ein bisschen mit Bezug auf den Bedarf.
Ich komme ja aus dem Krankenhaus, Herr Jocks auch. Also wir sind im Krankenhaus tätig und bei uns ist Advanced Care Planning, sind so ein bisschen andere Triggerpunkte. Es gibt einmal den Triggerpunkt von High-Risk-Surgery, also risikoreichen Operationen, wo wir dieses Angebot halt auch machen. Also es gibt bestimmte Eingriffe, wo das routinemäßig auch angeboten wird, vor der Operation zu sagen, was wichtig ist, das periinterventionelle, perioperative Advanced Care Planning, was wir auch im Buch beschreiben unter anderem, und der Triggerpunkt bei Entlassung, dann sozusagen eine Vorausplanung zu machen, bei chronischen, schwerkranken Menschen eine Notverplanung für die Zuweisenden, Nachbehandelnden mitzugeben. Das ist so einer von den Triggerpunkten und sehr häufig natürlich auch da quasi eine Entlassplanung mit dem zu machen oder auch, dass wir in den medizinischen Poly-Sprechstunden Menschen zuweisen zu der ACP-Sprechstunde, die wir bei uns im Haus haben, die zum Beispiel COPD oder also schwere Herz- oder Lungenerkrankungen haben, dass man oder an der Dialyse sind, dass man vor der Krise oder nach der Krise quasi, die da war, quasi sagt, das wäre doch mal gut. Also die Intensivisten, die regen das auch oft an mit den Entlasspapieren vor der Reha. Bitte im Verlauf Advanced Care Planning. Das kann dann auch verordnet werden. Also wir haben da so eine Spitex-Verordnung, sagen wir dem, wo das auch teilweise dann auch mit in den Entlassbrief kommt. Also das sind nochmal zusätzliche Triggerpunkte, die da jetzt aus Krankenhaussicht, sage ich jetzt mal, auch vorhanden sind.
Und hierfür gibt es bei Ihnen auch eine finanzielle Grundlage?
Also es ist so, dass wir da eine Mischfinanzierung haben. Wir haben Möglichkeiten der Abrechnung. Nicht wie in Amerika, wo das Obama eingeführt hat, einen Advanced Care Planning, allein einen Tarif für Advanced Care Planning. Aber wir haben verschiedene Ziffern, ambulante Ziffern, die da in Anschlag gebracht werden. Was wir in der Schweiz auch haben, ist, dass Advanced Practice Nurses, die sehr häufig auch die ACP-Gespräche führen und auch dafür ausgebildet sind, die dann auch abbildbar sind im ambulanten System. Bei uns führen das häufig die Fachexpertinnen Advanced Care Planning, ACP-Fachexpertinnen, die dann Advanced Practice Nurses sind, das auch dann in dem Tarifsystem ambulant abrechenbar ist. Und im DRG machen wir das eben so, dass das eben Service ist innerhalb des Hauses, der Komplexbehandlungen für die anderen Kolleginnen und Kollegen. Unter anderem sind das sehr oft Intensivmedizinerinnen, bei Patientinnen, die zweimal schon auf Normalstationen dann wieder zurückgekommen sind, um wirklich in der Interimsphase besser zu verstehen, was den Menschen wirklich wichtig ist. Das sind so klassische Patientinnen, wo wir auch dazugerufen werden, in-house, sage ich jetzt mal. Das ist nicht, was jetzt im Rahmen der Komplexbehandlung dann einfach dann auch gemacht wird, als Service sozusagen, ein interprofessioneller Service.
Okay.
Vielleicht darf ich noch etwas ergänzen. Ganz kurz zwei Punkte, wirklich nur ganz kurz. Das eine ist natürlich, wir wissen aus der Forschung, und wir haben jetzt hier auch in Lausanne eine Studie gemacht, dass Advanced Care Planning tatsächlich ökonomisch sozusagen für die gesamte für die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten im Gesundheitswesen vorteilhaft sein kann, weil unsinnige Interventionen vermieden werden. Aber es bedeutet natürlich dennoch, dass eine Investition getätigt werden muss, zum Beispiel in die Schulung von Fachkräften, in Gespräche etc. Und das Zweite ist, dass im Idealfall Advanced Care Planning die Kultur im Gesundheitswesen verbessert und verändert. Das heißt, dass bei jedem wichtigen Kontakt zwischen Hausarzt, Herr Inderschmitten hat es gesagt, und seinem Patienten oder einem Klinikarzt etc., wo jetzt eine neue Diagnose kommt, eine neue Prognose, Veränderungen, dass an diese Sache gedacht wird, an Advanced Care Planning, dass erinnert wird und dass im Idealfall die Kultur der gesamten Versorgung sich verändert.
Ja, wunderbar. Das bringt uns doch vielleicht zu den elektronischen Möglichkeiten, die wir bei Advanced Care Planning nutzen können. Die sogenannte elektronische Patientenakte ist ja seit einigen Jahren im Aufbau. Können wir denn da was erwarten, was dieses Thema betrifft? Und wenn ja, welche Funktionen, ja, gibt es vielleicht schon oder vielleicht werden auch noch welche dazukommen?
Also es gibt einen Vergleich Deutschland-Schweiz. Wir haben auch schon behauptet, wir wären viel weiter und sind es nicht. Das heißt, es braucht wirklich mehr, als man denkt. Und viel mehr, als man denkt für diese Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das ist ein großer Brocken. Aber letztlich ist es jetzt aus Sicht des Patientenzentrierten Advanced Care Planning natürlich bietet natürlich mehrere Vorteile. Wir haben wenig darüber gesprochen, dass Advanced Care Planning bezieht sich ja nicht nur auf den Prozess, sondern auch auf eine strukturierte, sichere, qualitätsgesicherte Implementierung, weil die ist ja natürlich total wichtig. Es nützt ja nichts, ein wunderschönes Gespräch zu haben und das Dokument ist nicht auffindbar. Oder die Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst haben so ein Ding noch nie gesehen und sagen, hey, was soll ich denn damit anfangen? Das sagt mir jetzt gar nichts. Also das heißt, es ist natürlich ein Vehikel, dass wir gerade an den wichtigen Schnittstellen, wo es ja oft von Urteilsfähigkeit zu Urteilsunfähigkeit kommt, respektive von denjenigen, die so Dokumente erstellt haben, zu denjenigen, die lesen und umsetzen müssen, das passiert ja auch oft an den Schnittstellen, in Notfallsituationen und so weiter, dass da die Digitalisierung, wenn sie denn patientinorientiert und gut gemacht wird und das im Fokus hat, natürlich ein Vorteil sein kann, das zu machen. Also wir haben Digitalisierung bei uns. Es ist zum Beispiel so, dass Patientenverfügungen eben auch interinstitutionell dann weitergegeben werden können. Ne? Da haben wir so erste Ansätze. Wir haben so ein Webtool, also wir machen Patientenverfügungen bei uns nicht schriftlich, sondern wir haben so ein Webtool, wo wir das auch weitergeben können. Und das bleibt dann auch da und das aktuelle Dokument ist auch da in dem Webtool, wenn man es erstellt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir da schon jetzt wahnsinnig weit sind. Also per se ja, das auch gut, dass die elektronische Patientenakte etwas ist. Ich glaube, das ist auch autonomiefördernd, dass Patienten einsehen können durchaus auch, was da drin ist und das auch mitbestimmen können. Ob das jetzt diesen riesen Durchbruch immer macht, gerade bei vulnerablen Patienten, man stellt sich dann immer so eine digital kompetente Person vor, das ist ja dann alles, ne? Da muss man immer genau wie sonst, wenn man evidenzbasiert im Blick hat, gucken, führt das zu dem Ziel? Und es ist eine Möglichkeit, dass dies besser erreicht wird, dass die Dokumente da sind, besser aktualisiert werden, sicherer an denen kommen, an denen sie kommen und alle vom Gleichen reden. Aber das braucht nicht nur die elektronische Geschichte, sondern auch die Kenntnis des Konzepts und den Willen, das wirklich auch an den Schnittstellen umzusetzen.
Ja, wunderbar. Ich glaube, so langsam kommen wir einmal zu unserem Wrap-up, nennt man es ja noch neudeutsch, also der Frage, wie würden wir unser Thema noch mal ein bisschen zusammenfassen? Und da hätten wir jetzt noch mal die Möglichkeit, darauf einzugehen, was jetzt noch mal wichtig ist beim Advanced Care Planning Prozess, was uns quasi in a nutshell, was die Leute so mitnehmen sollen da draußen, unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht gibt es ja jemanden, der loslegen möchte oder ich wähle einfach zufällig jemanden aus.
Nee, ich will gerne noch was nachtragen zu dem, was Frau Kronis gesagt hat, das ist aber gleichzeitig in a nutshell, glaube ich, darum traue ich mich das jetzt.
Sehr gut.
Ich finde es wichtig, nochmal auf die Zielgruppen hinzuweisen, weil ich die Erfahrung mache, dass häufig gerade die Leute sich für ACP interessieren und das dann anstreben und machen wollen, die es in gewisser Weise weniger brauchen. Ich glaube, dass junge, gesunde Menschen durchaus mit Vorausplanung anfangen können, insbesondere in dem Sinne, dass sie sich überlegen, wer soll denn mein Bevollmächtigter sein? Das ist ein großes Thema. Die wenigsten wissen, wie wichtig das ist und wie schwer Eltern oder Kinder oder Geschwister es haben oder Ehegatten, Partner, an Informationen ranzukommen, wenn es keine Vollmacht gibt. Das ist schon ein Riesenbatzen, den man da schon leisten kann, wenn man sich damit beschäftigt. Und auch eine herkömmliche Patientenverfügung auszufüllen, darüber nachzudenken, ins Gespräch zu kommen mit seiner Familie ohne einen geschulten Berater in Anspruch nehmen zu müssen, ist für junge, gesunde Menschen schon viel mehr als gar nichts zu machen. Und deswegen das mit der EPA, mit der elektronischen Akte, für die ist dann auch die EPA relevant, weil die mobil sind und rumlaufen und dann ist zum Beispiel die Vollmacht auf der EPA gespeichert. Das macht natürlich total Sinn. Auf der anderen Seite, die Patientengruppe, für die dieses ausführliche, unterstützte Gespräch, dieses befähigende Gespräch nötig ist, ist eine, die häufig schon nicht mehr selbstständig über große Strecken mobil ist. Und in dem Moment, wo ich hausbauend bin oder in einer Einrichtung lebe, ist die EPA nicht mehr so entscheidend, sondern da kann auch ein Papier in einem Ordner den Zweck erfüllen. Also das finde ich wichtig, da nicht in die Elektronik, die Digitalisierung als Voraussetzung zu verstehen, weil wir hier mit der wesentlichen Zielgruppe für den eigentlichen ACP-Prozess eine immobile Zielgruppe vor Augen haben.
Ja. Dankeschön. Herr Jox, machen Sie doch gerne weiter. Oder Herr Markmann.
Ja, also ich glaube, was deutlich geworden ist, eine der zentralen Elemente von Advanced Care Planning ist ja das Gespräch. Und wenn man jetzt so eine Empfehlung abgeben kann, dann ist das an Bürgerinnen und Bürger, dieses Gespräch zu suchen. Zunächst mal mit nahestehenden Personen und dann jemand hinzuzuziehen, der einen fachlich dabei beraten kann. Und das ist naheliegend, dass man sich dann an eine Hausärztin oder einen Hausarzt zunächst mal wendet. Und das kann sein, dass diese Personen, die Fachpersonen noch nicht so richtig viel von dem Konzept gehört haben. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn da eine gewisse Nachfrage dann deutlich wird. Also wenn Ärztinnen und Ärzte häufiger angesprochen werden und sagen, ja, ich würde gerne Vorausplanung machen, ich möchte eine Patientenverfügung haben, bitte beratet mich dabei. Und das kann dann wiederum der Anstoß sein für Ärztinnen und Ärzte, sich weiter fortzubilden und dann eine kompetente Gesprächsbegleitung anzubieten.
Sehr schön, danke. Herr Jox.
Ja, vielleicht nur noch kurz der Hinweis, dass in der Tat auch ein Gespräch natürlich über eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes, selbst über das Lebensende, auch wertvoll sein kann, wenn es nie irgendwie dazu kommt, dass solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wir wissen, und das ist auch die Erfahrung, die wir machen, sei es in der Palliativmedizin oder anderswo, dass es persönlich sehr lehrreich sein kann, dass es aber auch für die Familie, für die Kommunikation innerhalb einer Familie, natürlich auch mit dem Behandlungsteam sehr hilfreich sein kann, mal über solche Dinge zu sprechen. Was ist wenn? Was sind meine Wünsche, meine Werte? Auch wenn das nie dazu kommen sollte, dass man so etwas umsetzen muss.
Sehr schön, danke, Frau Kruns. Sie sind sozusagen unsere Letzte im Bunde. Also wir hören Ihnen ganz besonders zu.
Zu. Dann nehme ich mal einen Aspekt, der ganz, ganz, der uns allen, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Es ist ja so, dass Advanced Care Planning ist vom Herzen her ein wichtiges Element für ein personenzentriertes Gesundheitssystem. Und die Verantwortung, Ralf Jox hat das vorhin gesagt, der Fürsorge ist ja nicht mehr zu sagen, was ich für den Menschen weiß, sondern von Herzen mir zu wünschen, als Pflegefachperson, Ärztin, alle, die beteiligt sind, diesen Menschen zu befähigen, dass er für sich oder sie für sich Ziele und Wünsche so formulieren kann, dass wir dann das, was wir wirklich wollen, nämlich den Willen umsetzen in Behandlungsentscheide, das ist ganz, ganz zentral und deswegen ist es eine Verantwortung aller im Gesundheitswesen Tätigen, wenn wir davon reden, der Patient ist im Mittelpunkt eines personenzentrierten Gesundheitswesens, wirklich zu verstehen, dass Advanced Care Planning ein ganz, ganz wesentlicher Anteil ist, ein solches Gesundheitswesen zu bauen und zu fördern, die ernst meint damit, den Menschen wirklich gerecht zu werden, die uns auch anvertraut sind.
Wunderbar, dann hast du es auch schon geschafft mit unserem heutigen Beitrag zum Thema Advanced Care Planning. Wenn du dich für weitere Infos interessierst, wir verlinken dir nochmal die Literatur, insbesondere auch das erschienene Fachbuch zum Thema Advanced Care Planning und unser Geriatrie-Lehrbuch, wo auch ein Kapitel sozusagen oder ein Kapitel dem Thema nochmal extra gewidmet worden ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Thema. Bring das in deine klinische Praxis, frag häufiger danach, ermutige auch Patientinnen und Patienten, sich damit zu beschäftigen. Und dann bewegen wir uns vielleicht auf dem Weg hin zu einem patientenzentrierten Gesundheitswesen. Dir viel Erfolg dabei. Hör uns und schalte uns das nächste Mal natürlich auch wieder zu oder ein. Und dann wünschen wir dir alles Gute. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.